Simeon Komparski möchte auch begrüßen mit seiner Frau Ladina. Er wird reden zu Lukas Kapitel 1, 57 bis 80. Zuvor aber möchte ich in einer Lesung den Psalm 85 lesen. Simeon hat mich gebeten, das aus der Schlachter, mit der Schlachterübersetzung zu tun, und das werde ich gerne auch so handhaben. Psalm 85. Dem Vorsänger von den Söhnen Koras ein Psalm. Herr, du hast deinem Land einst Gnade gewährt, hast das Geschick Jakobs gewendet, hast vergeben die Schuld deines Volkes, hast alle ihre Sünde zugedeckt. Du hast all deinen Grimm hinweggetan, hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. So stelle uns wieder her, du Gott unseres Heils, lass ab von deinem Unmut gegen uns. Oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn währen lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird, denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Nur, dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen, und Gerechtigkeit wird vom Himmel herabschauen. Dann wird der Herr auch das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Soweit Psalm 85.
Es freut mich sehr, wieder bei euch sein zu dürfen und das Wort Gottes auszuteilen. In Zürich habe ich mit dem Lukas-Evangelium begonnen. Nicht zwingend wegen Weihnachten oder Advent, aber es passt dennoch ganz gut. Und wir wollen uns heute die Geburt selber von Johannes betrachten mit dem zugehörigen Lobpreis. Das heißt, ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen oder auch einfach zuhören, je nachdem. Lukas 1. Die Verse 57 bis und mit 80. Bevor wir aber Gottes Wort hören, wollen wir kurz beten. Großer und allmächtiger Gott, dem nichts unmöglich ist, wir loben und preisen dich, dass du deinem Volk eine Erlösung bereitet hast, in dem Kommen des Herrn Jesus Christus, dem Messias, der verheißen war. Und wir danken, dass wir auch heute Morgen mehr über die Geburt von Johannes, aber auch über Christus selber lernen dürfen. Und hilf, dass wir ins Staunen versetzt werden, um dich auch mehr und mehr loben und preisen zu können, wie auch Zacharias dich gepriesen hat. Amen. Lukas 1, ab Vers 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Sie winkten aber seinem Vater, wie er ihn genannt haben wolle. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte, Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle, ihre Nachbarn, und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Amen. Nun in den vorangehenden Texten, Predigten kann ich nicht sagen, weil ich nicht hier gepredigt habe, ging es ja um die zwei übernatürlichen Geburten, die angekündigt wurden. Einmal diese außergewöhnliche Ankündigung, dass die unfruchtbare Elisabeth im Alter einen Sohn empfangen wird. Und dann noch viel ungewöhnlicher, dass die Jungfrau Maria einen Sohn empfangen wird, den Herrn Jesus Christus. Und diese beiden Ankündigungen wurden dann oder werden zusammengeführt in dem Besuch von Maria bei Elisabeth, wo beide Frauen eigentlich miteinander auch Gemeinschaft haben. Und es war ein freudiger Moment, als Maria zu Elisabeth kam, ein verwunderlicher Moment auch. Man liest in Vers 44, wie der Johannes im Bauch von der Elisabeth gehüpft hatte vor Freude, als der Herr Jesus Christus im anderen Mutterleib gekommen ist. Es war ein freudiger, herrlicher, aber verwunderlicher Moment irgendwie auch. Und Elisabeth hatte dann auf dieses Hüpfen vom Johannes das interpretiert und hat verstanden durch den Geist, Christus ist da und hat darum dann auch Maria glückselig gepriesen. Und Maria ihrerseits hat mit einem Lobpreis geantwortet, was wir auch das Magnifikat von Maria nennen. Nun geht es aber 9 Monate voraus, oder respektive vom Kontext waren es dann nur noch 3 Monate, bis eben Elisabeth gebären sollte. Und wir sehen, dass Gott weiterhin treu seine Verheißungen, die er gegeben hat, erfüllt. Ja, der Fokus ist natürlich auf dem Schwangerwerden, aber besonders auch auf dem Sohn gebären. Und das erfüllt sich nun in Raum und Zeit. Die Geburt von Johannes ist in Vers 57 beschrieben und die Geburt von Christus folgt dann in Kapitel 2. Und beide Geburten lösen eine große Freude aus. Über Gott, über das, was er getan hat und tun wird, aber auch Verwunderung, Was hat das alles denn zu bedeuten? Diese herrlichen Schwangerschaften, dann Geburten, diese beiden Söhne, die hier sind, was hat das zu bedeuten? Und es soll auch uns ins Staunen versetzen, heute Morgen, wenn wir vor allem eben die Geburt des Johannes betrachten. Es soll uns ins Verstaunen setzen, wie großartig und einzigartig auch dieser Moment gewesen ist. Und es soll uns mehr auch von Gottes Größe und Herrlichkeit zeigen. Und der Titel für heute Morgen ist demnach: Es herrscht Freude und Verwunderung. So ein bisschen ein Mix von beidem. Es herrscht Freude und Verwunderung. Und wir wollen drei Punkte betrachten. Erstens über die Geburt des Johannes. Zweitens über das Kommen des Messias. Und drittens über den Propheten des Höchsten. Betrachten wir den ersten Punkt. Über die Geburt des Johannes herrscht Freude, aber irgendwie auch Verwunderung. Und wir wollen drei Aspekte eigentlich betrachten in den Versen 57 bis 56. Die Geburt, die Namensgebung und dann auch, wie Zacharias Zunge gelöst wurde. Vers 57 zunächst. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Die Zeit hat sich also erfüllt. Das verstehen wir natürlich im Kontext von Elisabeth. Die Schwangerschaft, der Zyklus kommt zum Ende und sie gebiert einen Sohn. Und das war für sie selbst persönlich bestimmt auch ein freudiger und auch erlösender Moment. Denn eine Schwangerschaft im hohen Alter ist bestimmt nicht etwas Einfaches und vielleicht gab es auch Schwierigkeiten. Müssen wir bedenken, Elisabeth war eine alte Frau und hat trotzdem diese Schwangerschaft durchgestanden in Gottes Bewahrung. Wir sehen auch Gottes Treue eben auch, dass er auch eine solche Schwangerschaft im Alter eben auch bewahren kann. Und das soll auch uns ermutigen, dass wenn jemand schwanger ist, dass wir auch beten wollen um Bewahrung, dass Gott eben Schwangerschaften bewahrt, wie er das auch bei Elisabeth tat. Aber die Zeit hat sich nicht nur für Elisabeth erfüllt, sondern auch für Gott auf eine gewisse Art und Weise. Denn nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo er seine Verheißung weiter zu erfüllen beginnt oder zu verfüllen beginnt. Bei Christus sehen wir etwas Ähnliches im Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Also auch Gott hat einen Zeitplan, auch für ihn hat sich in dem Moment etwas erfüllt, dass er seine Verheißung vorangetrieben hat. Und wir sehen, dass das, was Gott verheißt, dass er das immer auch treu erfüllen wird. Gottes Ratschlüsse, die er in der Ewigkeit schon getroffen und angeordnet hat, die werden in Raum und Zeit, in der Vorsehung auch erfüllt und umgesetzt. Und das soll uns ermutigen, dass wenn wir irgendwo vielleicht ungeduldig sind oder nicht wissen, wann Gott dann kommt und eingreift, dann sollen wir wissen, Gott hat immer den rechten Zeitplan. Er wird alles im rechten Moment tun, wie er das eben auch im Zusammenhang mit Johannes und Christus getan hat, dass er sie im gleichen Moment oder in der gleichen Zeit eigentlich gebracht hat. Für Gott und für Elisabeth hat sich die Zeit erfüllt. Und diese verwunderliche Geburt nun von Elisabeth löst aber prima mal Freude aus. Einerseits über das geborene Kindlein selber, denn Gabriel sagte zu Zacharias in Vers 14 von Kapitel 1, und er, das Kindlein, wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Endlich ist dieser Vorbereiter gekommen, endlich ist dieser Prophet des Höchsten da, der Elia sozusagen, wie er ja auch verheißen wurde, endlich ist das Kind da. Es herrscht aber auch Freude für und über Elisabeth, wie man in Vers 58 lesen kann, wie die Nachbarn und Verwandten sich wirklich gefreut haben mit ihr. Denn sie haben gesehen, wie Gott ihre Schmach angesehen hat und eben sie, also von der Schmach der Unfruchtbarkeit, errettet hat. Und wie eigentlich Elisabeth von Gott auf eine Ebene gestellt wurde, wie Sarah im Alten Testament. Man freute sich wirklich mit Elisabeth und auch über das Kindlein. Und daraus lernen wir auch für uns selber, dass auch wir uns freuen sollen, wenn ein Kindlein empfangen wird, aber auch dann geboren wird. Dass wir wirklich Anteil nehmen wollen, als Gemeinde auch, persönlich, und uns freuen sollen über eine Geburt. Weil manchmal kann es auch sein, dass man plötzlich neidisch wird und ein bisschen das mühsam findet. Ja, ich als ledige Person finde nie einen Ehepartner, habe keine eigenen Kinder. Oder wenn man unfruchtbar ist, keine Kinder selber hat, wie schnell passiert es, dass man neidisch wird? Oh, die hat schon das dritte Kind oder das vierte Kind. Aber wir wollen essentiell uns immer freuen, wenn Gott ein Kind gibt, egal was meine eigenen Umstände sind. Denn Psalm 127 sagt uns, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Und wir sollen uns wirklich freuen über die Kinder, die auch in die Kirche hinein geboren werden. Neben der verwunderlichen Geburt gibt es aber auch irgendeine verwunderliche Namensgebung. Läuft nicht so ring, wie man hier normalerweise erwarten würde, gibt ein paar Komplikationen. Das beginnt in Vers 59 und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Zunächst möchte ich etwas Interessantes festhalten. Der Johannes erhielt ganz gewöhnlich am achten Tag das äußere Bundeszeichen, die Beschneidung. Das war das Bundeszeichen des Alten Testaments, obschon er noch gar nicht geglaubt hat oder seinen Glauben geäußert hat. Ja, er war wiedergeboren, weil er hatte den Heiligen Geist schon von Mutterleib, aber er hat seinen Glauben gar nicht geäußert. Aber trotzdem hat er das Bundeszeichen bekommen, denn er war ein Bundeskind von Bundeseltern und diese Bundeseltern stehen im Bund mit Gott und darum soll auch das Bundeszeichen logischerweise erhalten. Was hätte man kommuniziert dem Johannes, wenn er das Bundeszeichen nicht bekommen hätte? Nun, man hätte ihm theologisch eigentlich damit mitgeteilt, du bist ein Gottloser, du gehörst nicht zum Bund, du bist nicht in der Gemeinschaft mit Gott, du bist kein Christ und so weiter und so fort. Und darum denke ich, als reformierter Pastor, dass es auch Sinn macht, dass man Säuglinge tauft, weil sie eben auch in den Bund hineinkommen, wo man unseren Kindern ja nicht sagen wollen, ihr gehört nicht dazu. Natürlich sollen sie im Leben dann auch Glauben äußern, aber sie gehören, wenn die Eltern gläubig sind, zum Bund dazu. War bei Johannes so, war auch bei Jesus Christus so, auch er erhielt das Bundeszeichen der Beschneidung, weil er zum Volk dazugehörte. Aber es macht auch Sinn natürlich, dass Johannes die Beschneidung erhielt, die äußere, weil er wird besonders derjenige dann sein, der auch die innere Herzensbeschneidung predigen wird. Eine Taufe der Buße wird er predigen. Ein Umkehren wird er ankündigen. Ein Umkehren zum Messias. Das so als Nebengedanken zu diesem Bundeszeichen. Aber Johannes erhält nun seinen Namen. Gemäß der Tradition hat man einfach, wie auch wir das oft tun, den Namen des Großvaters oder Vaters genommen, in diesem Fall des Vaters Zacharias. Aber dann geschieht etwas ganz Verwunderliches. Die Frau müpft ein wenig auf, sozusagen, und Elisabeth ergreift das Wort. Und sie sagt in Vers 60, nein, sondern er soll Johannes heißen. Nicht Zacharias, sondern er soll Johannes heißen. Und das zeigt uns, dass Elisabeth den Verheißungen Glauben geschenkt hat. Denn sie wusste natürlich durch ihren Mann Zacharias, er wird ihr das wahrscheinlich auch irgendwie mit einer Tafel mitgeteilt haben, dass Gabriel mal sagte, Gott will, dass dieses Kindlein Johannes heißt. Und dass auf diesem Kindlein eben auch Verheißungen liegen. Und indem sie nun Einsprache macht, zeigt sie eigentlich, dass sie den Verheißungen Glauben schenkt, diese Dinge, die Gabriel einst sagte, wirklich auch ernst nimmt. Dass dieses Kind eben wirklich speziell ist und wirklich von Gott ist. Aber die Menge war natürlich verwundert darüber. Und sie haben dann Zacharias befragt. In Vers 62 heißt es dann, sie winkten aber seinem Vater, wie er ihn genannt haben wolle, denn er ist das Haupt der Familie, er entscheidet letztlich, wie das Kind genannt werden soll. Nun, dass sie dem Zacharias gewinkt haben, ist vielleicht noch ein Indiz, dass er nicht nur stumm war, sondern auch vielleicht sogar taub war. Man musste ihm einfach winken, weil man konnte nicht zu ihm sagen, Zacharias, komm her. Er war vielleicht wirklich stumm und auch taub. Stumm wissen wir, weil der Gabriel hat das gesagt, er wird stumm sein. Aber vielleicht war er auch taub. Man musste ihm zuwinken. Aber Zacharias kommt und er verlangt ein Täfelchen, das war einfach ein Holzbrett, wo Wachs darüber geschmiert war und wo man dann den Namen einritzen konnte. Heute würde man ihm ein iPad oder ein Tablet geben, aber das war einfach das, was sie damals hatten, um zu schreiben. Und dieser Zacharias schrieb, gemäß Vers 63, Johannes ist sein Name. Und alle verwunderten sich. Sie verwunderten sich, was hier vor sich geht. Warum Johannes? Keiner in der Familie heißt so. Warum dieser Name? Der Herr ist gnädig, bedeutet Johannes. Was hat es damit auf sich? Sie verwunderten sich, aber gemäß Vers 66 nahmen sie sich auch das zu Herzen. Sie haben eigentlich das, was Zacharias auf die Tafel geschrieben haben, in ihr eigenes Herzen geschrieben oder auf das eigene Herz graviert, dass dieses Kindlein speziell ist. Und auch wir wollen einen Namen ganz besonders in unser Herz hineingravieren, den Namen Jesus Christus. Denn in ihm haben wir Erlösung alleine, wie wir auch im zweiten Punkt sehen werden. Es geschieht hier also die Namensgebung, aber es geschieht eigentlich vielmehr eine Namensänderung. Denn dieser Johannes, der war vielleicht für 2 Minuten lang ein Zacharias, rechtlich gesehen. Man hat gesagt, das ist ein Zacharias. Aber Gott hatte einen anderen Namen für ihn, nämlich eben Johannes. Und wenn es in der Bibel Namensänderungen gibt, hat das immer eine gewisse Relevanz. Abraham wurde zu Abraham, Sarai zu Sarah, Jakob zu Israel, Simon zu Petrus, Saulus zu Paulus. Mit der Namensänderung wird immer zum Ausdruck gebracht, dass Gott hier etwas Spezielles tut, dass Gott am Eingreifen und Wirken ist, dass Gott eine Aufgabe mit dieser Person hat, dass in dieser Person vielleicht auch große Verheißungen gelegt sind. Also ganz interessant, wie diese Namensänderung hier geschieht. Aber dann geschieht noch etwas Verwunderliches, vielleicht fast das Verwunderlichste in diesem Moment. Man hört plötzlich eine Stimme. Vers 64. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Und es spricht hier natürlich von Zacharias. In jenem Moment, als er den Namen niederschrieb und das Kind auf diesen Namen nun getauft war sozusagen, wurde seine Zunge gelöst. Ja, 9 Monate war er still und ruhig, hat nichts reden können, aber plötzlich ist eine Stimme im Raum, die man so nicht mehr kennt vielleicht, aber plötzlich ertönt Zacharias Stimme. Die Zeit der Züchtigung über ihm hat sich erfüllt. Der Engel Gabriel hatte ihn geschlagen mit der Stummheit, weil er nicht geglaubt hatte dem Wort Gottes. Aber diese Zeit der Züchtigung hat sich erfüllt. Freude herrschte nun auch für Zacharias selber. Endlich kann ich wieder reden. Aber die Verwunderung war sicherlich sehr groß in diesem Moment. Und es ist so herrlich, dass das Erste, was der Zacharias dann redet, eben dieser Lobpreis ist, den wir nachher kurz betrachten. Die Verse 67 bis 80. Denn es heißt ja in Vers 64, und er redete und lobte Gott. Und wahrscheinlich ist dieses Loben eben dann der Lobpreis, der separat dann noch von Lukas geschrieben wurde. Aber etwas möchte ich noch hervorheben als letzter Gedanke in diesem Punkt. Bei dem Zacharias, dass er plötzlich reden kann. In Vers 20 hatte Gabriel einst gesagt, und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. Was geschehen wird? Einen Sohn gebären und dass dann der Name Johannes gegeben werde. Also bis zu diesem 8. Tag wird Zacharias stumm sein. Und dann kommt dieser 8. Tag, wo er den Johannes benamen sollte, den Namen aussprechen sollte und er kann immer noch nicht reden. weil immer noch mit Stummheit geschlagen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Zacharias in diesem Moment auch vielleicht gezweifelt hat. Eigentlich sollte ich als Vater doch die Verheißung nun aussprechen. Er ist Johannes. Aber ich kann nicht reden. Er hat es wahrscheinlich sogar probiert, aber der Mund wurde ihm nicht geöffnet. Und vielleicht, als er dann das iPad genommen hat, hat er sich überlegt, was schreibe ich jetzt auf diesen Namen? Glaube ich Gott und dem Gabriel und schreibe ich wirklich Johannes hin? Oder schreibe ich eigentlich Zacharias hin im Sinne von, ich protestiere dagegen und ich glaube gar nicht und was soll's? Und der heißt jetzt einfach Zacharias. Aber er hat Johannes hingeschrieben und im Griechischen wird das extra noch betont, weil der Name zuerst genannt wird. Johannes ist sein Name. Wir würden sagen, ja, sein Name ist Johannes, aber er betont es. Johannes, ein Bild dafür, dass auch eben Zacharias die Verheißung dann im Glauben weiter ergriffen hat. Die Verheißung nicht verworfen hat, er hat sich durchgerungen und das Kindlein Johannes genannt. Und im selben Augenblick, sofort, wurde seine Zunge gelöst. Ein herrliches Bild, wie Gott eben auch Belohnung schenkt, wenn man seinen Verheißungen treu Glauben schenkt. Vielleicht hast du Verheißungen in der Bibel, die für dich im Moment nicht erfüllt scheinen. Wir haben viele Verheißungen über unsere Kinder. Und wir denken vielleicht, mein Kind ist nun schon 30 Jahre alt und es geht nicht den Weg mit Gott. Ist die Verheißung überhaupt noch aufrichtig? Meint das Gott wirklich so? Aber wir wollen wie Elisabeth und Zacharias Christen sein, die die Verheißungen im Glauben immer wieder ergreifen, immer wieder auch auf Gott schauen und hoffen, wie das Abraham auch getan hatte im Kontext von Sarah und ihrer Schwangerschaft, dass ein Same kommen wird. In Römer 4, das haben Nadine und ich heute Morgen gelesen, in der Familienandacht heißt es so schön über Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er, also Gott, das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das wollen auch wir uns aneignen, wie auch Zacharias und Elisabeth dies taten. Es herrscht also Freude über die Geburt des Johannes, aber irgendwie auch ein bisschen Verwunderung. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Es herrscht aber auch Verwunderung und Freude über den kommenden Messias. Und hier möchte ich zwei kurze Vorbemerkungen geben, bevor wir dann eintauchen. Wir beschäftigen uns mit den Versen 67 bis 80 und wie schon gesagt, ist das eigentlich die Entfaltung von diesem Vers 64, wo Zacharias gelobt hat. Es wird wie ein Fenster nun aufgemacht und wir sehen noch mehr von diesem Vers 64. Und interessant ist, dass in diesem Lobpreis von Zacharias geht es eigentlich zu 85% um den Herrn Jesus Christus. Ich habe lange immer so im Kopf gehabt, ja, geht ja um den Johannes der Täufer irgendwie im Lobpreis, weil das kommt ja gleich nach der Geburt. Aber wenn man die Verse mal abzählt, dann ist etwa 85% geht es um den Messias in diesem Text. Der Messias wird gepriesen und gelobt, also der Herr Jesus Christus. Das wollen wir miteinander ein bisschen genauer betrachten. Es zeigt eben auch, dass vor allem eine Freude hier war, über den Messias. Ja, über Johannes, über die Geburt, aber vor allem auch über den Messias, auf eine gewisse Art und Weise. Aber irgendwie ist dieser Lobpreis auch inhaltlich verwunderlich. Warum redet er jetzt über den Messias? Und warum auf diese Art und Weise? Was ist gemeint? Nun, beginnen wir mit Vers 68, wo es heißt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Nun, Gott hat sein Volk besucht und Erlösung gebracht oder Erlösung bereitet. Nun, wie macht Gott das? Wie hat er sein Volk besucht? Nun, einerseits geistlicherweise können wir sagen, Gott sah die Not seines Volkes und hat eingegriffen. Das hat er auch in Ägypten zum Beispiel getan, also das Volk Israel dort in der Sklaverei sah, hat er sie gesehen und hat sich über sie erbarmt und Rettung gebracht. Aber in unserem Fall hier besucht Gott auch physisch sein Volk, nämlich indem Gott Mensch wurde. Ja, nicht Gott der Vater wurde Mensch, aber sein Sohn Jesus Christus, der Gott ist, ist in die Welt gekommen, ist inkarniert. So dass wir wirklich sagen können, dass Gott mit dem Volk war, dass Gott mit uns war, Immanuel, ein Name von dem Herrn Jesus Christus, und dass der Messias eben gekommen ist. Gott besuchte sein Volk durch den Messias. Und dass Gott Mensch wurde oder dass eben der Messias kommen sollte, das wird im Lobpreis zweierlei eigentlich auch angedeutet. Nicht ganz offensichtlich, das Wort Messias kommt ja nicht mal vor, aber die Sache ist trotzdem da. Denn das Erste, was ich hervorheben möchte in Vers 68, ist das Wort Erlösung. Hier wird nicht das normale Wort im Griechischen gebraucht für Erlösung, sondern ein spezielleres Wort, das seltener gebraucht wird. Und diese Erlösung hat dort den Gedankengang, dass die Erlösung mit Loskaufen durch Lösegeld geschieht. Ein Loskaufen durch Lösegeld. Und das bringt uns sofort natürlich zu Christus, dem Messias am Kreuz, der ein Lösegeld gegeben hat seinem Vater und uns erkauft hat aus der Sünde. Also hier wird ein speziellerer Begriff genannt, der eben speziell auf Christus, auf den Messias am Kreuz hinweist. Aber dann wird der Messias auch genannt in Vers 69. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids. Ein Horn des Heils im Haus Davids wurde aufgerichtet. Das ist messianische Sprache sozusagen. Ein Horn, das verstehen wir, hat mit Macht und Stärke und Kraft zu tun, wie bei einem Nashorn, das das Horn gebraucht, um die Feinde abzuwenden. Es ist ein Horn des Heils, das heißt, die Person, die damit verbunden ist, hat Macht zu erretten, hat die Kraft, hat das Horn zu erretten. Und das Haus Davids ist natürlich gemeint, weil aus dem Haus Davids, aus der Linie Davids, der Herrscher und König mal kommen wird. Und dieser Gedanke wird im Psalm 132 schön eigentlich zusammengefasst, in Vers 17. Dort, in Zion, will ich dem David ein Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte zurichten meinem Gesalbten, oder hebräisch Messias. Also Christus ist hier eigentlich im Blick, wenn es heißt, dass Gott uns aufgerichtet hat, ein Horn des Heils im Haus Davids. Der Messias ist porträtiert. Und so können wir sagen, zusammenfassend, dass Gott sein Volk eben wirklich besucht hat durch den Messias, ganz konkret durch den Herrn Jesus Christus selbst. Nun denkst du aber, warum steht das hier in der Vergangenheit? Gott hat besucht, hat Erlösung bereitet, hat uns aufgerichtet, wenn doch das alles noch 30 Jahre später erst geschehen wird am Kreuz. Warum ist das hier in der Vergangenheit? Das ist doch irgendwie verwunderlich. Nun, ich denke, der Heilige Geist, weil Zacharias ja erfüllt war vom Heiligen Geist, gebraucht hier ein Stilmittel. Man nennt das den proleptischen Aorist, könnt ihr gleich wieder vergessen, aber einfach mal, dass es gehört ist. Es wird hier ein Stilmittel verwendet. Und zwar wird dieses Stilmittel angewendet, um zum Ausdruck zu bringen, dass Zukünftiges eigentlich bereits schon geschehen ist. Dass zukünftige Dinge wie schon so sind, als wären sie geschehen. Eben, dass Gott schon besucht hat, dass er schon Erlösung bereitet hat und so weiter und so fort, ob schon das noch zukünftig ist. Aber es ist wie, als wäre es schon geschehen. Und dieses Stilmittel wird vor allem gebraucht, um Sicherheit zu geben oder auch die Unveränderlichkeit der Dinge, die kommen, zu manifestieren. Die Leute, die diesen Lobpreis gehört haben, wussten, alles, was in der Zukunft kommt, ist eigentlich jetzt schon gewiss da, schon gewiss vollbracht auf eine gewisse Art und Weise. Es ist unveränderlich. Darum ist alles in der Vergangenheit geschrieben. Warum aber wird das im Kontext von der Geburt von Johannes gesagt? Würde doch besser zur Geburt von Jesus Christus passen. Nun, der Gedankengang zieht sich eben eigentlich weiter. Wenn nun der Vorarbeiter Johannes hier ist, dann ist eigentlich auch schon die ganze Essenz vom Messias da. Denn die Dinge gehören zusammen. Es muss sich einfach jetzt nur noch entfalten, aber alles ist nun da. Der Vorarbeiter Johannes ist gekommen und damit ist auch die Erlösung sicher. Man muss jetzt nicht mehr zweifeln, man kann gewiss sein, alles ist schon geschehen, obschon es eben sich noch entfalten muss. Vielleicht kann man sich das vorstellen, dass in einem Tannenzapfen schon der ganze Tannenbaum vorhanden ist. Es ist schon da. Das ganze Potenzial ist schon da, aber es muss sich natürlich dann noch entfalten. Oder wenn wir ein Puzzle machen, das Bild ist schon fertig, wir wissen, wie es aussieht am Schluss. Alles ist da, aber es muss sich noch entfalten. Darum gebraucht der Geist Gottes dieses Stilmittel im Kontrast zur Geburt von Johannes dem Täufer, als wäre alles schon geschehen, als wäre der Messias schon gekommen, um Sicherheit und Zuversicht und Trost dem Volk Gottes zu geben. Und liebe Geschwister, diese Erlösung, die war auch schon im Alten Testament gewiss, als wäre sie schon im Alten Testament geschehen. Denn der Messias wurde ja auch im Alten Testament durch die Propheten immer wieder verheißen. Vers 70 geht er auf das dann hinein. Wie er es verheißen hat, wie es Gott verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Später ist auch noch Abraham genannt mit dem Bund. Aber vor allem hat Gott auch durch die Propheten den Messias verheißen. Gott hat oft ein Kind verheißen, das mal ein Herrscher sein wird. Höre dir Jesaja 9,5 an. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Höre dir Jeremia 23 an. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, ein Kindlein. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Höre dir Micha 5 an. Und du, Bethlehem Ephrata, wo Christus als Kindlein geboren wurde, bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Die Propheten haben einheitlich immer das Gleiche verkündigt, haben immer den Messias angekündigt. Sie haben mit einem Mund gesprochen sozusagen. Darum schreibt hier Lukas auch im Singular, wie er es verheißen hat, durch den Mund, nicht durch die Münder. Ein Bild dafür, dass die Propheten einheitlich, wie mit einem Mund, schon immer auch den Messias verkündigt haben. Sie haben das verkündigt, die Alttestament-Propheten, was der erste Prophet ihnen schon verkündigt hatte. Wer war der allererste Prophet? Mose? Nein, Gott selbst. Im Garten Eden hat auch den Messias verkündigt. 3,15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Hier ist wieder ein Kindlein im Fokus. Er wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten. Hier wird Herrschaft und Macht gezeigt. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt in der Anwendung, dass die Alttestamentgläubigen auch schon an den Messias glauben konnten, als wäre alles schon geschehen, aber noch zukünftig ist. Sie konnten sich auch schon erfreuen an dem Messias. Für sie war gewiss, das ist so, wie es einmal sein wird. Denn Prophetien sind in der Essenz ja nicht veränderbar. Was Gott gesprochen hat, wird auch sein. Und darum ist die Erlösung auch im Alten Testament schon gewiss und auch wirksam gewesen. Als wäre alles schon geschehen. Aber es muss sich eben doch noch entfalten. Im Alten Testament war also nie die Frage, ob der Messias kommt, sondern wann er kommt. Nun, was beinhaltet aber die Erlösung im Messias? Was sagt unser Lobpreis? Eigentlich nennt es nur eine konkrete Sache in Vers 71. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Das ist das, was der Messias bringen soll oder bringen wird. Befreiung von den Feinden und alle, die uns in dem Sinne hassen. Und man kann das in dem Sinne zweierlei verstehen. Einerseits geistlicherweise, aber auch physischerweise. Eine geistliche und physische Befreiung. Die Juden ja hatten sicherlich auch in diesem Lobpreis vor allem die nationale Befreiung im Blick, dass ihr Volk Israel, ihre Nation, von dem Messias regiert wird und von der Unterdrückung der Römer befreit würde, dass sie ein freies Land wieder sind. Aber der Messias hat nicht beides gleichzeitig gebracht. Er hat nicht die geistliche und physische Befreiung, die politische Befreiung gleichzeitig gebracht, sondern er brachte zunächst die geistliche Befreiung. Die geistliche Befreiung von den Feinden wie die Sünde, dem Fleisch, der Welt, dem Tod und dem Teufel. Er hat sein Volk von diesen Dingen besonders erlöst am Kreuz. Die geistliche Befreiung wurde vom Messias eingesetzt am Kreuz und zieht sich bis und mit heute natürlich weiter. Die physische Befreiung von Israel wurde aufgeschoben. Aber damals meinte, das kommt alles miteinander gleichzeitig. Aber wir sehen selber, wie Christus das quasi aufschiebt. Darum haben wir ja zwei Kommen von dem Herrn Jesus Christus. Und diese physische Befreiung von Israel ist auf das Ende der Zeiten gelegt, wenn Christus wiederkommt. Und natürlich gibt es viel Diskussion über Israel und so weiter. Und von der reformierten Position glaube ich, dass die Kirche Israel ist und diese Befreiung nun eben die Kirche auch im Blick hat, dass am Ende der Zeit alle Gläubigen der Kirche befreit werden physisch und weniger die Nation Israel. Aber da kann man diskutieren. Aber es wird eine physische Befreiung am Schluss geben, denn am Schluss wird das Totenreich und der Tod und der Teufel und die Gottlosigkeit in den Feuersee geworfen. Und wir werden auferstehen, wo auch unser Leib dann eben physisch errettet worden ist sozusagen. Das wird am Ende der Zeit dann geschehen. Die Erlösung beinhaltet also Befreiung geistlicherweise und auch physischerweise. Wie aber wird die Erlösung angewandt? Vor allem, wie wird die geistliche Erlösung angewandt? Nun beginnend natürlich mit der Wiedergeburt. Wenn Gott uns erneuert, wird die Erlösung Christi in uns angewandt und beginnt sich zu entfalten. Und die Wiedergeburt wird uns eigentlich zweimal im Text so ein wenig angedeutet. Du fragst dich vielleicht, wo? Nun, wir wollen uns das gemeinsam erarbeiten. Zunächst die Verse 74 und 75. Dort wird behandelt, wozu der Messias uns erlöst. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Der Messias Christus erlöst uns, und das betrifft alle Menschen, die er erlöst, für einen bestimmten Zweck, damit wir Gott nun dienen alle Tage unseres Lebens. Und hier wird nicht das gewöhnliche Wort für dienen genommen, wie man im Restaurant dient sozusagen, sondern das Wort hat vor allem Gottesdienst im Fokus, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst nun wieder sein soll für Gott, inklusive natürlich der Anbetung am Sonntag. Das ist das, wozu Gott uns befreit hat in Christus. Aber mit welchen moralischen Qualitäten sollen wir Gott dienen? Nun, es heißt eben in Vers 75, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. In diesen zwei Dingen sollen wir Gott dienen. Nun, das sind zwei Qualitäten, liebe Geschwister, die Adam einst im Sündenfall verloren hatte. Er hat Heiligkeit und Gerechtigkeit gehabt am Anfang, wurde so geschaffen, aber mit dem Sündenfall hat er diese Dinge verloren. Nun, wie kann ich so etwas sagen? Nun, in Epheser 4, Vers 24 wird vom neuen Mensch gesprochen, wie wir Christus neu anziehen. Und es heißt dort, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Genau die gleichen Wörter werden wir wieder aufgenommen. Und das heißt rückblickend natürlich, dass Adam das einst hatte, aber sie verloren hatte und wir in Christus diese wieder neu bekommen. Und wie geschieht das nun in der Wiedergeburt? letzten Endes. Diese Qualitäten werden wieder gewonnen in der Wiedergeburt. Wenn wir Christus anziehen, wenn wir neu gemacht werden, bekommen wir wieder diese Heiligkeit und die Gerechtigkeit, die wir brauchen, um eben Gott recht dienen zu können. Das ist der erste Punkt, wie die Wiedergeburt angedeutet ist, die auch den Messias bringt. Das zweite Indiz ist in Vers 78 und 79, aber zuerst 78. Dort heißt es, und es spricht dort wieder dann vom Messias, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe. Ein komischer Begriff. Der Aufgang aus der Höhe hat uns besucht. Nun ist eine Umschreibung für den kommenden Messias. So wie eigentlich die Sonne, die auch hoch am Himmel ist, kommt und aufgeht, so wird auch der Messias kommen. Und der Messias ist ja der Höchste. Hier ist Christus im Blick. Und was wird diese aufgehende Sonne tun? Was wird dieser kommende Messias tun? Nun, Vers 79, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Der Messias wird als aufgehendes Licht in die Finsternis hinein scheinen. Er wird zu den verlorenen Menschen kommen, über denen der Schatten des Todes lauert. Und der lauert über jedem Menschen, weil jeder Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Und wenn Gott uns nicht in der Gnade aufrecht halten würde, würde der Tod sofort zuschlagen, würde der Schatten über uns kommen. Aber Christus als ein Licht, der Messias, kommt in diese Finsternis. Und wie scheint nun der Messias ganz konkret in unsere Herzen hinein? Nun durch die Wiedergeburt. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, damals in der Schöpfung, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Das spricht von der Wiedergeburt. Es war dunkel in uns, aber der Messias ist das Licht in unsere Herzen gekommen. Wir wurden erneuert, haben ein neues Herz bekommen. Hat Christus auch in dein Herz geschienen? Glaubst du an diesen Messias? Ergreife ihn, wenn du das nicht tust. Denn nur so kann Licht in dein Herz kommen, nur so kannst du erneuert werden und um Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen. Es herrscht also Freude über diesen Messias, der hier irgendwie angekündigt wird, aber auch Verwunderung, was das alles genau beinhaltet und warum das überhaupt hier in diesem Lobpreis steht. Das war der längste Punkt, weil der Bibeltext auch am längsten mit Christus sich eigentlich beschäftigt. Und wir wollen im dritten und letzten Punkt noch ganz kurz auf das Kindlein eingehen, das eben in Vers 76 dann angeredet wird. Die Überschrift ist: über den Propheten des Höchsten herrscht Freude und Verwunderung. Und wir haben ja den Lobpreis betrachtet, den Messias betrachtet, aber in Vers 76 geht dann der Lobpreis über zum Johannes. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Und hier möchte ich kurz bemerken, dass Johannes als ein Propheten des Höchsten genannt wird. Aber von Christus wird gesagt in Vers 32, dass er der Sohn des Höchsten ist. Hier wird uns schon einmal eine Unterscheidung gezeigt, dass Christus herrlicher ist. Er ist der Sohn des Höchsten. Und Johannes ein Prophet. Nun, Johannes, dieses Kindlein, war der letzte alttestamentliche Prophetenmund, sozusagen. Er war der letzte Prophet in der Gesinnung des Alten Testaments und auch er hat in der Einheit mit allen anderen Propheten gesprochen. Und es war bestimmt ein riesiges Privileg und auch eine Freude für dieses Kindlein, dass er nun der Verheißung, die schon im Alten Testament immer gepredigt wurde, selber vorangehen darf. Dass er tatsächlich den Verheißungen über den Messias nun selber voranschreiten darf. Er darf vor dem Angesicht des Herrn, welches Christus der Messias ist, selber voranschreiten. Er schaufelt dem Messias quasi den Weg frei, um ein winterliches Beispiel zu gebrauchen. Und auch wir sollen für den Messias den Weg freischaufeln, bei anderen Menschen, die noch nicht an Christus glauben. Wir können ja von Christus zeugen, ihnen Christus lieb machen, für sie beten, sie einladen zum Gottesdienst, ihnen auch praktisch helfen, die Liebe zeigen und so einen Weg in ihr Herz bereiten für den Messias. Ein herrliches Privileg, das auch wir haben, eine Freude, die wir auch haben sollten, Christus bezeugen zu dürfen, den Messias zu bezeugen, wie auch Johannes dies dann durfte. Doch wie wird dieses Kindlein den Weg für den Messias zubereiten? Was wird er tun? Nun, in einer letzten Predigt in Zürich habe ich gesagt, dass er ja ganz langweilig gepredigt und getauft hat, dass er diese Mittel gebraucht hat. Diese einfachen Mittel, nichts irgendwie Übernatürliches, er hat kein einziges Wunder getan, interessanterweise, hat keine Show abgezogen, ist da nicht hausieren gegangen und so weiter und so fort, sondern hat einfach gepredigt und getauft. Und das passt dann auch zu Vers 77, dort heißt es, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Dieser Johannes wird dem Volk Erkenntnis über das Heil geben. Und das passiert natürlich durch das Predigen. Denn das Volk Gottes wurde in der damaligen Zeit, und wie sehr oft, falsch gelehrt von den Lehrern. Oder gar nicht gelehrt über die Erlösung, über das Reich Gottes. In Lukas Kapitel 11, 52 heißt es, so sagt Christus, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Es herrschte keine richtige Erkenntnis mehr im Volk über das Heil und über das Reich Gottes. Ja, der Fokus war vielmehr auf die äußeren Werke und auf die Taten und auf die Menschengebote. Aber man hat nicht wirklich mehr richtig erkannt, was Sache ist. Und Johannes wird ihm das nun tun. Er wird predigen und rechte Erkenntnis über das Heil lehren. Und er wird aufzeigen, dass nur im Messias das Heil zu finden ist. Das ist die richtige Erkenntnis. Dass es nicht bei sich selbst Erlösung gibt und nicht bei anderen Göttern und Götzen, sondern nur bei diesem Messias, der nach mir kommt. Und er zeigt auch auf mit diesem Predigen von der Erkenntnis, dass man sein Herz für den Messias zubereiten muss. Johannes predigte darum die Taufe zur Buße, eine Taufe der Umkehrung, dass man sein Herz zubereiten muss für den Messias, der kommt. Und somit ist auch unser Besuch in der Predigt wichtig, oder dass wir Predigten uns anhören, denn durch die Predigt können wir mehr Erkenntnis, mehr rechte Erkenntnis über Gott gewinnen. Denn das war auch eine Qualität, die Adam einst verloren hatte, neben der Heiligkeit und Gerechtigkeit. Die rechte Erkenntnis. Gott hat ihn geschaffen mit Erkenntnis, aber er hat sie verloren. Wusste nicht mehr, was recht und richtig ist. In Kolosser 3,10 wird gesagt, und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis. Nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also wenn wir wiedergeboren werden, werden wir auch in der Erkenntnis wachsen, wird uns die rechte Erkenntnis wiedergegeben, wer Gott ist und was er will und wie wir erlöst werden können. Und wir wollen erkennen, dass in Christus natürlich allein unser Heil ist. Johannes also wird den Weg zubereiten, indem er Erkenntnis vom Heil predigt. Aber dann vergehen 30 Jahre. Der letzte Vers ist dann eigentlich so der Abschluss von diesem Lobpreis, oder einfach von diesem ganzen Text mit der Geburt und dem Lobpreis. Dort heißt es, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens. Und dann lesen wir eigentlich lange sozusagen nichts mehr von diesem Kindlein. Und wir müssen uns einmal in diese Lage ein bisschen hereinsetzen. Wir blättern einmal um und die Geschichte geht weiter. Aber 30 Jahre war mal nichts los mit diesem Kindlein. Stattdessen wird dieser herangewachsene Johannes ein bisschen komisch. Geht in die Wüste, so ganz allein. Trägt Kamelhaare und isst Honig und Heuschrecken. Gibt es ihn überhaupt noch? Wo ist er? In der Wüste, in der weiten Wüste? Gibt es ihn überhaupt noch? Deine Eltern sind vielleicht sogar schon gestorben. Die Leute waren bestimmt mit der Zeit auch verwundert. Was ist aus diesem Kindlein geschehen? Wo bleiben nun die Verheißungen Gottes? War die Freude bei dieser Geburt um dieses Kindlein umsonst? Nun, wie so oft, erfüllt sich die Verheißung Gottes erst mit der Zeit. Auch oftmals nach einer langen Zeit. Johannes, ja, war in der Wüste, aber er hat dort einfach treu auf Gott gewartet, bis auch seine Zeit sich erfüllte. In Kapitel 3 wird gesagt, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius und so weiter und so fort. Und dann Vers 2, erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Er hat einfach treu gewartet, bis auch seine Zeit von Gott erfüllt war. Aber sicherlich eine spezielle Situation auch für das Volk Gottes. Was ist mit dieser Freude und den Verheißungen? Vielleicht waren sie verwunderlich. Was wird geschehen? Und so haben wir gesehen in dieser Predigt, es herrscht Freude und Verwunderung über die Geburt des Johannes, aber auch über den Messias, der schon irgendwie gekommen ist, obschon er erst noch kommt. Aber auch über den Propheten des Höchsten, welcher Johannes selbst ist. Ich möchte noch kurz 4 Anwendungen weitergeben. Wir sehen in unserem Text, dass Jesus Christus auch Gott ist. Denn es heißt in Vers 76, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden oder ein Prophet Gottes genannt werden. Du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen. Und hier ist Gott gemeint vom Begriff her. Du wirst vor Gott hergehen. Aber Johannes ist vor dem Herrn Jesus Christus hergegangen. Eine Referenz also, dass Christus eben auch Gott der Herr ist. Zweiter Anwendungspunkt. Das Bundeszeichen, in unserem Fall die Taufe, die soll öffentlich ausgeteilt werden. Nicht privat irgendwie zwischen 1, 2 Personen, sondern in einem öffentlichen Kontext, wo auch viele Zeugen dabei sind. Natürlich fand die Beschneidung wahrscheinlich in einem Haus statt, aber es war trotzdem ein öffentlicher Akt. Denn es heißt ja, und es geschah am 8. Tag, dass sie kamen. Da war nicht nur einfach nur Zacharias und hat das Kindlein beschnitten, sondern sie, die Menge oder auch die Pharisäer, die Rabbiner oder wer auch immer, sie kamen und haben das Kind beschnitten, haben es benannt, ein öffentliches Zeichen wurde gespendet. Und ich denke, dass wir das auch auf die Taufe übertragen können, dass sie öffentlich ausgeteilt werden soll und nicht einfach nur ganz privat, geheim zu Hause. Dritter Anwendungspunkt. Erfreue dich an dem Alten Testament. Gerade geht ihr ja durch den Jeremia durch und Nadine und ich lesen in der Familienandacht auch Jeremia und ist sehr komplex und manchmal mühsam. Aber wir wollen uns freuen an dem Text, an dem Alten Testament, weil uns Christus fast schon auf jeder Seite gezeigt wird, der Messias, der mal kommt. Das, was Gott einst im Garten Eden prophezeit hatte, dass ein Same kommt, wird im restlichen Alten Testament einfach nur weiter kommentiert oder ausgelegt. Darum wollen wir uns freuen am Alten Testament und es auch gerne lesen. Neben dem Neuen Testament natürlich. Und dann letzter Anwendungspunkt, nochmals wie als Erinnerung. Denke auch zu Hause über deine wiedergewonnenen Qualitäten nach in der Wiedergeburt. Der kleine Westminster Katechismus sagt in Frage 10, wie schuf Gott den Menschen am Anfang? Gott schuf den Menschen als Mann und Frau nach seinem Bild in Erkenntnis, Gerechtigkeit und Heiligkeit mit Herrschaft über die Geschöpfe. Aber Adam verlor diese Dinge, aber in Christus haben wir sie wieder bekommen in der Wiedergeburt. Denke darüber nach, was es heißt, wieder rechte Erkenntnis haben zu können, in Gerechtigkeit vor Gott stehen und ihm dienen zu können. Und auch in Heiligkeit bzw. Frömmigkeit das zu tun. Amen. Lasst uns beten. Großer und wunderbarer Gott, Wir staunen über dein heiliges Wort, wir staunen über die Geburt des Johannes, aber wir staunen noch viel mehr, dass du den Messias auch im Lobpreis angekündigt hast, dass uns Christus dort gezeigt wird, als wäre er schon gekommen und hätte er schon alles erfüllt. Herr, wir verstehen all diese Dinge oftmals nicht, aber du bist so herrlich und so groß und wir wollen über dich staunen. Und wir danken dir, dass du Erlösung bereitet hast, dass du uns als dein Volk auch besucht hast, in deinen Besuchen damals durch deinen Sohn. Und Herr, hilf, dass wir auch in der Wiedergeburt, die wir erfahren haben, auch dementsprechend leben können in Erkenntnis und Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und dass du uns hilfst, dass wir dir gerne dienen, in Liebe dienen und mit Freude dienen, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung allein. Wir danken dir, dass du Christus für uns gegeben hast, dass er uns losgekauft hat. Großer Gott, wir preisen dich für diese Gnade. Amen.